Lass uns in der Stille darum beten, dass wir verstehen, was Gott uns sagen möchte, dass sein Wort, sein Geist Zugang zu unseren Herzen findet. Danke, Herr, dass du uns immer wieder Neues zu sagen und zu lehren hast. Hilf uns zu verstehen, hilf uns zu sortieren, hilf uns anzunehmen, was von dir kommt. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir haben ein spannendes und heikles Thema. Und vielleicht werden Sie manches hören, was Sie mit Ihrer bisherigen Sicht sowohl der Bibel als der aktuellen Ereignisse nicht unter einen Hut bringen. Ich bin nach dem Gottesdienst leider nicht mehr hier, sondern in Frankenberg. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail, machen Sie einen Termin aus, lassen Sie uns drüber reden. Eine Konfirmandin hat zwar neulich konstatiert, ich würde immer über eine halbe Stunde predigen. Das stimmt aber nicht, das kommt ganz selten vor. Es ist eine Kürze, die dem Thema nicht angemessen ist, aber ist nun mal so im Rahmen der Predigt. Deswegen lassen Sie uns den Rest dann weiter diskutieren, wenn vermutlich Dinge offen sind. Irgendwann nach dem Massaker arabischer Muslime an Zivilisten in Israel vom 7. Oktober 2023, irgendwann als die Militäraktion gegen den Gazastreifen, gegen die Hamas im Gange war, gab mir jemand aus der Gemeinde einen kleinen Zettel und da stand drauf Zephania 2, Vers 4 bis ... Zukunft oder in welchem Zusammenhang? Fragezeichen. Und es ging genau um die Worte, die wir gelesen haben, wo manche vermutlich die Luft angehalten haben oder andere gesagt haben, ich weiß nicht, verstehe nicht, worum es geht. Da ist nämlich genau von Gaza die Rede. Also wir sagen jetzt immer entsprechend den Nachrichten und der englischen Aussprache Gaza. Früher haben wir Gaza gesagt, weil es so in der Bibel steht und weil es auch im Hebräischen so ähnlich ausgesprochen wird. Denn Gaza wird verlassen und Askalon verwüstet werden und Ekron ausgewurzelt werden. Weh denen, die am Meer hin wohnen, dem Volk der Kreter. Des Herrn Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philisterland. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Dann sollen am Meer hin Hirtenfelder und Schafhirten sein. Und das Land am Meer soll den Übriggebliebenen vom Haus Juda zuteil werden, dass sie darauf weiden. Und am Abend sollen sie sich in den Häusern von Askalon lagern, wenn nun der Herr, ihr Gott, sie wieder heimsuchen wird und ihre Gefangenschaft wenden. Ich habe mich auf diesen Zettel hin eine ganze Zeit mit dem Buch Zephania beschäftigt, mit damit, was über Gaza in der Bibel gesagt wird, und dachte, der 10. Sonntag nach Trinitatis, wo es ja traditionell um Kirche und Israel geht, um die Zerstörung Jerusalems und das Schicksal des Volkes Gottes, wäre eigentlich ein Anlass, mit Ihnen diese Gedanken zu teilen, zumal es gerade in einer Zeit ist, in der diese Aktion gegen Gaza neu aufgenommen wird, jetzt die gesamte Stadt einzunehmen und auch über die Frage der Deportation der Palästinenser, also der Einwohner des Gazastreifens, gesprochen wird. Deswegen das Thema Gaza, die Bibel und der Gott Israels. Erster Punkt, Gaza in der Bibel. Gaza kommt in der Bibel ziemlich häufig vor, besonders oft im Buch der Richter, weil Gaza eine der 5 Städte der Philister war. Und der Richter Simson zum Beispiel, dieser starke, Vorlage eines Superhelden, und der König Saul, der erste König Israels, die hatten als Hauptkontrahenten die Philister, mit denen die ständig kriegerische Auseinandersetzungen hatten. In irgendwelchen Angaben über Flächen und Regionen wird Gaza sehr oft als Grenzpunkt markiert. Bis hin nach Gaza geht das Reich des Königs sowieso oder hat sich eine Aktion erstreckt oder ging die Grenze. Wir merken also, Gaza ist in biblischer Zeit sehr oft der Grenzpunkt von Israel gewesen. In Josua 15 wird Gaza als Erbteil des Stammes Juda bezeichnet, also eine Stadt, die zum Stamm Juda, zum Gebiet Israels gehören soll. Aber in der Realität, wenn wir die Geschichten lesen und die aktuellen Berichte von damals, hat es wohl doch meist außerhalb der Herrschaft der israelitischen oder judäischen Könige gelegen. Und deswegen gab es eben sehr oft auch diese Konflikte. Gaza hat eine sehr wichtige Lage, weil es eine Stadt ist auf einer Küstenstraße, die vom Zweistromland bis nach Ägypten führt. Und dort nicht nur viele Händler und Reisende durchgezogen sind, sondern immer auch die Armeen der Großmächte. Und sowohl Ägypten als auch das Zweistromland waren immer Gegenden, wo sich Großmächte herausgebildet haben, die einen Herrschaftsanspruch hatten über ihre Region oder über die ganze bekannte Welt. Nicht nur die kleinen israelitischen Könige, auch die großen Könige haben sich immer wieder für Gaza interessiert. Die Assyrer, die Ägypter, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer haben Gaza belagert, besiegt, vernichtet oder unterworfen zumindest. Zum Beispiel Alexander der Große hat es 3 Monate belagert und als er es endlich eingenommen hat, hat er sämtliche Einwohner als Sklaven verkauft. So wurde das damals gemacht. Zur Zeit des Neuen Testamentes lag Gaza wüst. Wir erfahren das aus Apostelgeschichte 8. Die Straße nach Gaza, was wüst liegt, heißt es da. Die Römer haben es dann wieder aufgebaut und zu einem Handelszentrum gemacht. Und wir merken dadurch auch die Bevölkerung, die Herrschaftsform, die Kultur, die Bausubstanz hat sich immer wieder geändert in dieser Stadt. In dem Text Zephania ist von den Philistern die Rede, das war ein europäisches Volk. Heute sind es mehr Araber, die auch viele durch ihre Hautfarbe erkennen lassen, dass sie aus Nordafrika kommen, aus Ägypten oder so. Also immer wieder auch eine veränderte Bevölkerung und Nationalitäten, die da gewohnt haben. Das zweite wichtige Thema ist Krieg in der Bibel. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, das Alte Testament, das kann ich nicht ausstehen, da ist ständig von Krieg die Rede. Natürlich, die Bibel ist kein Märchenbuch für Kinder, sondern ein Buch über die Menschen, über die Welt und über Gott. Und zur Welt der Menschen gehört nun mal leider seit Beginn ihrer Geschichte der Krieg. Das ist nicht schön, das ist nicht gut, aber das ist die Realität. Krieg ist furchtbar und wir wissen das, Gott sei Dank, nur aus den Nachrichten, aus historischen Dokus und aus Spielfilmen. Krieg ist furchtbar, genauso wie das Sterben generell furchtbar ist, für den, den es betrifft. Genauso wie unheilbare Krankheiten furchtbar sind. Genauso wie Gewaltverbrechen furchtbar sind. Die sind furchtbar, aber real in unserer Welt. Manche denken ja, wenn sie einfach nicht zum Arzt gehen, dann sind sie auch gesund. Manche denken, wenn sie einfach nicht über den Tod reden, dann bleibt er auch aus. Und manche denken, solange wir uns mit dem Thema Krieg nicht befassen, wird es auch keinen geben. Alle drei Haltungen sind Illusionen und sorgen dafür, dass man sich nicht vorbereitet auf das Problem. Verdrängung ist genau das Gegenteil von Vorsorge. Wir hatten Gott sei Dank in Deutschland seit 80 Jahren keinen Krieg und Gott schenke, dass es so bleibt. Und nur Gott kann das schenken. Zu anderen Zeiten, an anderen Orten war es den Menschen nicht vergönnt. Auch dem Volk Israel nicht, weder in Zeiten der Bibel noch in seiner jüngeren Geschichte war es vergönnt, ohne Krieg in Frieden zu leben. Auch den sogenannten christlichen Völkern war es nicht vergönnt, den Frieden zu erleben, den man ja eigentlich erwartet in einer christlichen Kultur. Aber immerhin in Israel, in der Bibel, war es den Menschen bewusst, dass Krieg nicht eine Entscheidung des Königs ist. Der kann nicht sagen, ich mache jetzt Krieg oder ich mache keinen. Er kann es zwar, aber er soll es nicht. Sondern er soll nach Gottes Willen fragen. Und manche Könige haben das gemacht, David oder auch andere seiner Nachfolger, dass sie Gott gefragt haben, soll ich hinaufziehen gegen diese Stadt, gegen dieses Volk, gegen diese Bedrohung? Und immerhin in der Christenheit ist schon ziemlich früh beim Kirchenvater Augustin im 4., 5. Jahrhundert die Frage nach dem gerechten Krieg aufgeworfen worden. Das heißt, in der Christenheit hat man erstmals angefangen, sich zu fragen, darf ein König, ein christlicher König, überhaupt in den Krieg ziehen? Unter welchen Umständen darf er das? Und dass es ein christlicher Herrscher nötig hat, sich zu rechtfertigen, wenn er Krieg führt. Das war vorher überhaupt nicht selbstverständlich, sondern es war seine Entscheidung. In der Bibel steht mal die schöne Formulierung, als es früher wurde und Zeit für die Könige in den Krieg zu ziehen. Das heißt, da war es für die Könige im Umland Israel einfach so, Frühling, jetzt geht der Krieg wieder los. Viele denken ja bei dem Thema an die Bergpredigt. Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Hier geht es nicht um einen gewalthaften oder gar tödlichen Angriff, denn auf die Wange schlägt man niemand, um ihn zu töten oder schwer zu verletzen, sondern es ist eine Beleidigung. Also es geht hier darum, wie man mit Beleidigungen umgeht und dass man auf Beleidigungen weder mit Gewalt noch mit bösen Worten noch mit einer Anzeige reagieren soll, sondern damit, dass man die andere Wange hinschlägt und sagt, bitte, wenn dir das Spaß macht, nochmal. In Bezug auf Gewaltangriffe, auf jemand, der mich verletzen oder gar töten will, da kann ich natürlich auch als Christ sagen, ich lasse mich lieber selber verletzen oder töten, als dass ich den anderen verletze. Ich stecke also die Hände in die Taschen und warte ab, was der andere mit mir macht. Aber spätestens in dem Moment, wo ich für andere verantwortlich bin, wo ich etwa mit einem Kind die Straße entlang gehe und es kommt jemand auf uns zu und will uns verprügeln oder mein Kind was tun, spätestens dann hört die Entscheidung, meine Entscheidung zur Gewaltlosigkeit auf, weil ich Verantwortung trage und weil ich das Kind, was mir anvertraut ist, oder den Partner oder den anderen Menschen, der mit mir ist, verpflichtet bin zu schützen, wenn ich das kann. Und so geht es denen, die politische Verantwortung tragen. Sie haben nicht das Recht, im Namen ihres Volkes zu sagen, wir lassen uns lieber töten oder in die Gefangenschaft führen, versklaven, umbringen, einsperren, gewalttätig behandeln, vergewaltigen, sondern wer Verantwortung trägt, ist verantwortlich, etwas für den Schutz zu tun, ihn zu gewährleisten, soweit es in seiner Macht steht. Und deswegen werden auch im Neuen Testament weder die Herrscher noch die Soldaten aufgefordert, ihre Waffen wegzuwerfen. Die Stellen, wo vom Wegwerfen der Waffen die Rede ist, das sind Weissagungen auf das Reich Gottes, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Dann werden die Waffen weggeworfen. Aber die Herrscher und Soldaten werden nicht aufgefordert, jetzt ihre Waffen wegzuwerfen und sich zu ergeben, sondern verantwortlich damit umzugehen, in Verantwortung vor Gott, damit umzugehen, kein Unrecht zu tun, es nicht zu missbrauchen, ihre Macht, sondern zum Guten einzusetzen, verantwortlich dafür, wofür sie in dieses Amt gekommen sind. Der dritte Punkt, Prophetie in der Bibel. Der Hintergrund, dass ich mich mit Zephania 2 beschäftigt habe, war ja die Frage, sind diese Worte eine Weissagung, die sich jetzt oder später in der Zukunft erfüllen wird? Oder ist es irgendwie eine vergangene Sache, die schon etliche tausend Jahre zurückliegt? Also die Weissagung, dass Gaza menschenleer wird und dass dieses Gebiet, es sind noch zwei weitere Städte, die in Israel liegen, also die sich also mit dem heutigen Konflikt gar nichts mehr zu tun haben, dass dieses Gebiet menschenleer wird und dass sich auch die Juden dort nicht ansiedeln werden, sondern dass sie das als Weidegebiet nutzen für ihre Herden. Ist das eine Weissagung, die sich erfüllen wird noch oder ist das schon erledigt? Darauf kann ich eine klare Antwort geben. Ich weiß es nicht. Gaza wurde in seiner Geschichte mehrmals zerstört. Die Bevölkerung wurde evakuiert oder vertrieben oder umgebracht oder deportiert und als Sklaven verkauft. Wir wissen nicht, ob Zephania eine dieser Ereignisse meint, ob er das für die nahe Zeit seiner eigenen Wirksamkeit angekündigt hat oder ob es eine Weissagung ist, die weit in die Ferne geht. Das kann man meistens nicht erkennen. Und viele biblische Weissagungen haben einen doppelten Boden. Das heißt, da hat ein Prophet etwas gesagt für die nahe Zeit und doch waren seine Worte so formuliert, dass damals schon erkennbar mehr drin steckte, und man viele Jahrhunderte später gemerkt hat, das ist gemeint. Etwa die Weissagungen über Jesus, die haben die Pharisäer nicht als Weissagungen erkannt, weil sie ja sagten, das ist damals gewesen beim Prophet Jesaja und bei Hesekiel und so weiter und dachten, das sind erledigte Dinge und doch hatten sie einen Bezug, einen klaren Bezug, der sich in Jesus bewahrheitet hat. Man erkennt oft erst, wenn Dinge passieren, dass sich damit eine Weissagung erfüllt. So war es eben bei Jesus und so ist es auch im 20. Jahrhundert mit Israel gewesen. Es gab nur sehr, sehr wenige Christen, die gesagt haben, wenn wir die Bibel richtig verstehen, müssen die Juden irgendwie wieder zurückkommen nach Israel. Es gab welche, aber sehr wenige und die meisten haben gesagt, völliger Quatsch. Die Juden sind damals zurückgekommen nach der babylonischen Gefangenschaft, 530 vor Christus. Oder 515 vor Christus. Aber in der Zukunft werden sie nie wieder zurückkommen. Das ist vorbei. Und doch hat es sich bewahrheitet, völlig unerwartet, haben nicht nur einige Verrückte, sondern Hunderttausende von Juden Israel wieder besiedelt. Und der zweite große Schub war, als der Staat Israel gegründet wurde, da wurden Hunderttausende oder Millionen Juden aus den arabischen Ländern vertrieben. Da hört man auch wenig in den Medien. Und die machen fast die Hälfte der Bevölkerung Israels heute aus. Und dadurch ist dieser jüdische Staat mit Menschen gefüllt und zum Leben erweckt worden. Und da sind wir schon bei dem vierten Thema, der Gott Israels und der Lauf der Geschichte. Liebe Gemeinde, die Bibel hat zu diesem Thema zwei zentrale Aussagen. Und die erste Aussage ist, Israel spielt eine ganz besondere Rolle in der Weltgeschichte, weil es Gottes auserwähltes Volk ist. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Israel und die Konflikte um dieses Land eine so prominente Rolle in den Nachrichten spielen? Warum hören wir Tag für Tag über den Gazastreifen, aber nichts über hunderte Tote und hunderttausende Vertriebene in Afrika, die zur selben Zeit passieren? In Darfur im Sudan wird eine Stadt belagert mit 300.000 Einwohnern. Da gibt es seit Monaten keine Einfuhr mehr von Lebensmitteln. Darüber erfährt man nichts in den Nachrichten. Warum ist Israel so wichtig, dass Dinge, die vielleicht ähnlich schlimm sind oder nicht ganz so schlimm, trotzdem täglich in den Medien behandelt werden? Ich denke, die Journalisten wissen es selbst nicht, aber ich weiß es. Weil Israel einfach der Nabel der Welt ist, weil es das Volk Gottes ist. Und die Journalisten wissen nichts von der Bibel, nichts vom Glauben, vom Christentum und auch wenig von Israel. Und trotzdem haben sie das Empfinden, darum geht's. Das ist der Brennpunkt und darüber müssen wir berichten. Nicht, dass es keine Fehler gibt bei den Israeliten oder bei den Juden. Die Bibel ist ja voll von den Fehlern und Sünden des Volkes Israel. Darüber gibt es überhaupt keine, da wird gar kein Blatt vor den Mund genommen. Und doch bleibt Israel das auserwählte Volk Gottes und Gottes Plan und seine Verheißungen für Israel werden sich erfüllen. Dafür steht Gottes Wort. Das ist die erste Aussage, Israel spielt eine besondere Rolle. Und die zweite Aussage der Bibel zu diesem Thema, der Gott Israels in der Lauf der Geschichte, der allmächtige Gott ist und bleibt der Herr der Geschichte. Nichts kann geschehen, was er nicht zulässt und alles wird geschehen, was er beschließt. Liebe Gemeinde, Gott hat keine Freude am Krieg, sondern der Krieg ist sein Gericht, das er immer wieder halten muss, weil er der gerechte Gott ist. Das haben wir Deutschen deutlich erlebt, 1945, die zerstörten Städte, die vielen Toten, die vielen gefallenen Soldaten, die vielen Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Millionen waren es wahrscheinlich, ich habe die Zahl nicht, aber es werden Millionen gewesen sein, die aus den Ostgebieten und aus anderen Gegenden vertrieben wurden, weil Deutschland den Krieg verloren hatte. Und eigentlich sagt heute jeder, es war hart für die Betroffenen, es war auch ungerecht für die Betroffenen, aber es war im Blick auf Deutschland ein gerechtes Gericht. Wann sein Gericht trifft, wen es trifft, wie schwer es trifft und warum es manchen nicht trifft, der es auch verdient hätte, das können wir nicht enträtseln. Das bleibt allein Gottes Entscheidung. Aber Gott lässt seine Gerichte ankündigen, weil er uns Menschen die Chance der Umkehr geben will. Ich weiß einen klaren Fall in der Bibel, wo die Menschen das genutzt haben, wo sie umgekehrt sind und Gott das Gericht aufgehoben hat. Das war in Ninive nach der Predigt von Jona und da wollte das eigentlich nicht mal. Meistens haben die Menschen die Gerichtswarnung nicht gehört und haben erst im Rückblick eingesehen, es war Gottes Gericht und haben dann Buße getan, sind umgekehrt, soweit sie das Gericht überlebt hatten. Die Frage, wird das unabänderlich so kommen, was Gott ankündigt, das Gericht? Oder wird es aufgehoben, wenn die Menschen umkehren? Beantwortet der Sänger Xavier Naidoo, der sehr viele wunderbare Formulierungen hat in seiner CD, kommt gerade nicht auf den Namen, die Doppel-CD, wo er sich sehr mit biblischen Themen befasst. Da sagt er einen schönen Satz, der heißt, es muss nicht so weit kommen, wie es kommen wird. Und das ist genau eine Deutung für die biblischen Gerichtsankündigungen. Es muss nicht so weit kommen, weil die Menschen umkehren können, wenn sie Gottes Warnung hören. Aber da sie höchstwahrscheinlich nicht umkehren werden, wird es so weit kommen, wie es nicht kommen müsste. Die Einsicht kommt meist erst im Rückblick. Liebe Gemeinde, konkret zu der Ankündigung über Gaza. Ich weiß es nicht, ob es auf diese Zeit zutrifft. Aber mal angenommen, rein spekulativ, angenommen, diese Worte gehen auf heute. Und es wäre Gottes Wille, dass der Gazastreifen völlig von Menschen geräumt wird und dass, weil es anders keinen Frieden geben wird. Und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es niemals Frieden geben wird, solange die Araber dort in dem Gazastreifen wohnen. Das ist traurig, aber die Geschichte bis jetzt hat es gezeigt, denn vor dem 7. Oktober hat es jahrzehntelang immer wieder Raketenangriffe, Terror gegeben. Das war jetzt nur der Gipfelpunkt, die Eskalation der 7. Oktober 2023. Also angenommen, es wäre Gottes Wille, dass diese Region menschenleer wird, dann wird das auch passieren, wenn es Gottes Wille ist. Und weder die UNO noch die EU, die sowieso nicht, noch die USA, noch der Iran, noch Katar, noch die Afrikanische Union, noch die Arabische Union werden das verhindern. Und wenn es Gottes Wille wäre, dass das geschieht, dann würde er Israel dazu zwingen. Und es ist schon oft geschehen, dass Israel Dinge tun musste, um seiner Sicherheit willen, die es eigentlich nicht wollte. Israel hat den Gazastreifen bereits geräumt, komplett im Jahr 2005. Und was wir jetzt, es hat damals die jüdischen Siedlungen zerstört, alle Juden vertrieben, man muss sagen vertrieben, die wollten nicht gehen, und die Soldaten komplett zurückgezogen. Danach gab es eine kurze Phase der friedlichen Koexistenz, Handel florierte, die Grenzen waren offen, Arbeiter sind nach Israel gekommen, weil sie dort gut bezahlte Arbeit gefunden haben, bis eben der Terror immer stärker wurde und dieses Gebiet eingezäunt wurde. Und was wir heute erleben, ist letztlich das Ergebnis des Rückzugs 2005 unter Ministerpräsident Ariel Sharon. Liebe Gemeinde, eins sollten wir nie vergessen. Gott liebt Araber genauso wie Juden. Gott liebt Muslime ebenso wie Christen. Er hat nicht eine Gruppe von Menschen, die er schützt und unterstützt und die andere, die er hasst und vernichtet. Gott liebt alle Menschen und bietet allen die Umkehr an. Aber andernfalls lässt sich Gott auch nicht auf der Nase herumtanzen, jedenfalls nicht für immer. Aber er nimmt bereitwillig immer wieder jeden gern auf, der Buße tut und umkehrt. Und deswegen lässt er die Gerichtsdrohungen auch durch seine Propheten verkündigen, weil er möchte, dass die Menschen ihre letzte Chance ergreifen. Deswegen geht dieses Kapitel Zephania 2 auch mit diesen Worten los. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt, ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Wind dahinfährt, ehe denn der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tag des Zorns des Herrn. Eine Einladung Gottes, umzukehren und seine Gnade zu suchen und den Frieden zu suchen. Liebe Gemeinde, die Bibel redet nie von einem Kuschelgott im Sinne von harmlos und nett und immer freundlich und lieb, sondern Gott ist schrecklich, wenn man ihn gegen sich hat. Das wird selten gepredigt, das liest man selten auf Kalenderblättern, aber das sagt uns die Bibel. Gott ist schrecklich, wenn man ihn gegen sich hat. Aber Gott ist unendliche Barmherzigkeit, wenn man zu ihm umkehrt. Und zwar in dem Moment, wo man umkehrt. Schlimmes erleben die Menschen trotzdem auch, die zu Gott umkehren. Aber sie haben Gott an ihrer Seite als Stärkung, als Trost, als Schutz und als Hoffnung. Selig sind, die Gottes Wort hören und immer wieder neu zu ihm umkehren.